1-2, 1-2. Einen schönen guten Tag an alle Zuhörer zum The Social Entrepreneur Podcast. Mein Name ist Christoph Dillenburger und ich möchte dir und der Generation Y an meinem Beispiel zeigen, wie du deinen Weg als Unternehmer findest. Immer nach dem Motto, Unternehmer sein mit Herz. Hierfür ist es absolut egal, aus welchem Umfeld du kommst. Dieser Podcast soll den Menschen Kraft geben und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an.
Erstmal, hi Christoph. Freut mich sehr, dass ihr bei meinem Podcast bist.
Vielen Dank, ja, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich finde, dass dein Projekt oder euer Projekt ein unglaublich wichtiges Projekt ist und auch ein super, super, ja, eine coole Sache ist, welche sich super viele mal anhören sollten und was wirklich einen nachhaltigen, positiven Eindruck hier auf dieser Welt hinterlässt. Bevor ich darauf zugehe, würde ich mich gerne darüber interessieren, beziehungsweise meine Zuhörer. Wie beginnt die Geschichte des Christoph Dillenburger, welche dazu geführt hat, dass du heute da stehst, wo du heute stehst und dass du der bist, der du heute bist?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe vor 1,5, 2 Jahren mein Leben nochmal komplett radikal umgekrempelt. Mhm. Das, nachdem ich ein Buch gelesen habe. Ich habe mehr oder weniger auch zufällig nochmal ein gutes Buch in die Hand bekommen, wo es auch um Persönlichkeitsentwicklung ging, um sich im Leben nach vorne zu bringen. Ganz mal abgelöst von irgendwelchen Zahlen, Quartalszahlen, Umsatzzahlen, Gewinn oder Einkommen. Mhm. Und das hat dann ganz viel in mir nochmal bewegt. Ich war ja durch meine Vergangenheit immer schon in einer Situation, dass es eigentlich nur nach vorne ging für mich, so, weil zurück oder Substanz war da nicht viel. Mhm. Und das hat sich dann aber über so eine gewisse Zeit mit auch Erfolg, den ich dann im Berufsleben hatte, eingependelt, dieser Hunger, dieser anfängliche, und kam dann wieder mit dem Buch eben. Was war das? Es gibt auch, das war von Alexander Fischer, Reicher als die Geißens, ist ein relativ reißerischer Titel für so ein Buch. Ja, aber es zeigt an ganz schönen Beispielen und an seiner eigenen Story von diesem Alexander Fischer, wie man einfach durch kleine Dinge meist eine Verkettung von positiven Dingen auslösen kann, die dazu führt, dass sich alles ändert. Na, es gibt dazu, das habe ich mir auch vor kurzem angeschaut, gibt es ein psychologisches Phänomen, das nennt sich The Broken Window Effect. Und kann man auch anwenden auf ein Haus in einer Straße. Jemand verkauft jetzt sein Haus, ein Mehrfamilienhaus in so einer belebten Straße, und dann steht das über eine gewisse Zeit leer. Es interessiert sich niemand für das Objekt, und dann wird durch ein Kind mit dem Fußball die Scheibe eingeschossen. So, dann ist dieses Haus direkt gebrandmarkt, so, weil eine Scheibe ist kaputt. Und dann entsteht ganz psychologisch nachvollziehbar so eine Verkettung von Prozessen, dass auf einmal Jugendliche Graffiti dran sprühen und noch mehr Scheiben kaputt gehen und das Haus richtig runtergewirtschaftet wird, weil halt schon mal eine Scheibe kaputt war und es dann nicht mehr so schlimm war. Dasselbe können jetzt solche Forscher auch feststellen, eben in der Psychologie, in der Verhaltensentwicklung. Manchmal liest man ein Buch und dann ist so ein Satz, der hat einen so gecatcht, oder Leute hören unseren Podcast und da ist ein Satz von dir oder von mir, was in einem nochmal dieses Feuer zum Brennen bringt. Und dann gehen ganz viele Dinge meist von allein, weil dann ja eben nochmal diese Verkettung anfängt, dieses Zahnrad sich zu drehen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also es ist wirklich manchmal nur wirklich ein Satz oder eine Perspektive, die man mitbekommt, und auf einmal dreht sich alles und man denkt sich, boah, warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Ist mir auch ein kleines Beispiel jetzt gerade eingefallen. Ich lebe schon einiger Zeit so vegan, vegetarisch, weil ich einfach gemerkt habe, dass es für meine Gesundheit besser ist. Und eine Freundin von mir hat mich dann gefragt, ja, wie sieht's denn aus mit Fisch? Weil sie lebt ja eigentlich auch hauptsächlich vegetarisch, vegan, und hat immer noch Fisch gegessen. Ich so, Fisch ist immer noch ein Lebewesen. Und anscheinend, also ohne dass ich es direkt gemerkt habe, das hat sie mir dann im Nachhinein gesagt, war das ein Satz oder eine Perspektive, die sie mitbekommen hat, die komplett bei ihr alles geändert hat. Sie hat auch gesagt, also irgendwie, es ist so ein banaler Satz gewesen, aber daran habe ich gar nicht gedacht. Und ja, du hast recht, ein Fisch ist auch ein Lebewesen, Fisch ist auch ein Tier, und seitdem hat sie aufgehört.
Absolut,
ja. Das ist so geil. Kleines Beispiel.
Da hat man es nochmal direkt belegt. So.
Ja.
Das ist einfach ein Fakt. Jeder, der da so mal sich komplett reflektiert, der wird mit Sicherheit solche Dinge feststellen, ob das von Papa war, ob das von einem Chef war. Meistens braucht man eben diese emotionale Komponente, dass es auch wirklich greift. So, wenn mir jetzt jemand in der Fußgängerzone das an den Kopf wirft, ey, Fische sind auch ein Lebewesen, da denke ich mir vorbeigehen, so ja, red weiter. Aber wenn das dann eine gute Freundin ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu lesen?
Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst die Zuhörer hier von deinem Podcast. Ich war an einem Punkt, da beschreibt so einer meiner Lieblingssätze, der beschreibt das ganz gut, zu haben befreit vom Haben. Irgendwie so geht das. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander reingehen. Auf jeden Fall ist damit gemeint, Dinge, ja, wenn man an einem gewissen Punkt ist, dann wird es langweilig. Dann wird nochmal dieses Spiel uninteressant, was wir eigentlich unaufhörlich spielen im Leben. Und das habe ich gespürt. So, ich konnte es noch nicht beziffern, weil ich mich bis dato noch nicht genug mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und ich war halt unzufrieden, antriebslos, unmotivierter, immer mehr und mehr. Und bin dann, ja, ich will nicht sagen, in ein Loch gefallen, aber man kanalisiert das ja, dieses Unwohlsein, diese Probleme, die man da irgendwo mit sich selber vielleicht hat, mit Gott in der Welt. Und dann ist auch diese Gier auf der anderen Seite nochmal gewachsen, dieser Hunger, nochmal irgendwas zu lernen oder weiterzukommen. Ich wusste, in dem Bereich, in dem ich bin, hier als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, da wachse ich nicht mehr krass. So, ich kenne alle Kniffe, ich kenne die Fachterminologie, soweit wie es mich betrifft. Ich weiß, wie ich vertrieblich hier Kunden akquiriere. All das wusste ich und es hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann war klar so, da muss noch irgendwie mehr da sein, mehr, was einen dann ja befriedigt.
Ja. Und dann hast du gesagt, okay, dann schaue ich mal, was es so gibt und hast dann dieses Buch in die Hand genommen, oder wie?
Genau. Ich war ja so auf der Suche, dass es jetzt im Endeffekt dieses tolle Buch war wahrscheinlich Zufall. Vielleicht hätte ich in anderen Szenario noch 3-4 mehr Bücher lesen müssen, um entweder an das Wissen zu kommen oder diesen Stein ins Rollen zu bringen. Das war dann, ja, wie du das kennst, ne, dann geht man mal online, dann googelt man mal das, dann wird man weiter verlinkt von Google oder von YouTube und man ist ja dann vor allem in so einem Sog drin. Ja. Und in dem Fall wurde ich dann noch zum Schwamm, der so eben ja alles aufgesogen hat, was irgendwie sinnvoll ist oder für mich sinnvoll ist.
Ja, mega, mega coole Story. Ich finde es auch schön, dass du dann irgendwann wirklich gemerkt hast, dass dieses, ich würde nicht sagen 9-to-5, aber dass es für dich dann doch einen tieferen Sinn im Leben gibt, dass du eine Herausforderung brauchst und irgendwo, auch wenn du gesagt hast, ich habe die Kniffe drauf, ich weiß, wie es hier abläuft, aber irgendwie erfüllt mich das nicht, dass du auch wirklich aktiv auf die Suche gegangen bist nach was Größerem. Das machen ja also so sehr, sehr viele, sind dann halt unzufrieden, aber sagen sich, ja, dafür ist mein Monatsgehalt da, dafür weiß ich, was ich mache und bleiben halt direkt die ganze Zeit drin, ne? Bis dann 10, 15, 20 Jahre vergehen und sie dann erst merken, wow, was habe ich jetzt in der ganzen Zeit geschafft?
Na klar, davor hatte ich immer in Anführungszeichen Bammel, gar nicht so, dass ich es mir bewusst gemacht habe, aber ich habe gewusst, das ist kein Szenario, was irgendwie schön ist und toll ist. Es wurde noch nie für einen Verwaltungsbeamter auf dem Finanzamt eine Statue gebaut. So nicht, dass jeder Mensch eine Starte jetzt braucht, aber es macht ja klar, wie das Sinnhafte da irgendwas ist oder eben nicht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und du bist auch von der schulischen Laufbahn zur Schule gegangen, Abi gemacht und dann in die Richtung gegangen? Oder wie sah deine Kindheit aus?
Nee, gar nicht. Also meine Kindheit... Ich habe eine größere Schwester, Elternhaus ist sehr zerrüttet. Unser Vater wurde gewalttätig uns Kindern gegenüber, unserer Mutter gegenüber. Dann hat sie eben, als ich in der 2. Klasse war, meinen Papa in den Sommerferien verlassen. Wir sind dann zuerst ins Frauenhaus gegangen, das war relativ stressig. Und hat man irgendwann eine Wohnung in einer anderen Stadt, muss dann natürlich da die Schule wechseln. Und das war... rückblickend betrachten, würde ich sagen, sehr verwirrend für so ein Kind, all diese Dinge dann mitzuerleben. Diese Machtkämpfe zwischen den geschiedenen Elternparteien, die dann um das Sorgerecht streiten, die um Aufmerksamkeit der Kinder streiten, um Liebe vielleicht auch. Und in diesem Zusammenhang war dann meine schulische Karriere sehr, sehr schwierig und es hat mich null erfüllt. Mir war ich bin überall angeeckt, sagen wir es mal so. Ich hatte viel Probleme, weil ich halt im Unterricht dann Blödsinn gemacht habe. Ich habe das, was da zu Hause doof lief, dann auch dahingehend kanalisiert als Kind und bin dann eben auffällig geworden. Ich bedauere es, wenn ich mir heute Lehrer, gute Lehrer und Pädagogen anschaue, bedauere ich es zutiefst, dass da Leute saßen in diesen Schulen, die dann mit dem Mindset an die Sache rangegangen sind, das Kind wird auffällig so, das braucht Sonderpflege oder muss man mal gucken, ob wir den versetzen können. Ne? Dann kommen ja eben diese Maßnahmen von oben in dem Schulsystem.
Ja.
Wohingegen ja jeder, der halbwegs gerade ausdenken kann, weiß, das kommt ja nicht aus dem Kind von allein, sondern das sind lediglich die Dinge, die man ja im Umfeld hat, im Privaten, bei Freunden, in der Familie, was dann eben nach außen projiziert wird. Das hat dann aber alles dazu geführt, ja, dass ich in der 8. Klasse die Schule, die normale Gesamtschule, auf der ich dann damals noch war, verlassen habe mit, ich glaube, 30, 40, 50 Klassenbucheinträgen, weil ich eben auch den Sinn in diesem System, ich konnte es nicht sehen so für mich. Ich hatte so Sport, das Fach, was mir lag und wo ich Lust drauf hatte, vielleicht noch ein bisschen Naturwissenschaften, aber in allem anderen konnte ich den Sinn nicht sehen und hatte auch keine Lust eben hinsetzen, Fresse halten, zuhören. So, das war nicht mein Thema. Und dann war ich eben ja von der Schule abgegangen in der 8. Klasse, habe das Klassenbuch noch mitgenommen und verbrannt so in die Sommerferien rein. Es gab noch ein riesen Theater im Nachhinein. Also so war das Umfeld. Und da musste ich, da hat mich auch meine Mutter damals angemeldet, die selber als alleinerziehende Frau dann im Nachhinein über das Trauma auch sehr überfordert war mit uns Kindern, mit der Erziehung, mit der ganzen Situation. Sie hat mich dann mit 15 war das auf einer Schule angemeldet, wo quasi lauter Schüler landen, die sich nicht eben dem System fügen können. So was oft auch, ohne jetzt da jemanden abfällig runterziehen zu wollen, was oft auch intelligenzbedingt war. Ja. Und dementsprechend waren dort die Unterrichtseinheiten und wie das alles abläuft. Aber auch teilweise verhaltensauffällig. Und dann war ich da so für mich am krassesten Nullpunkt, weil ich damals schon diesen Weitblick für die Gesellschaft hatte, dass ich wusste, so, das hier ist jetzt keine Kaderschmiede für Manager von einem DAX-Konzern oder irgendwas.
Ja.
Und das hat mich dann damals schon bedrückt. Und dann habe ich halt mich fokussiert und konzentriert, mich auf einen Hosenboden gesetzt, wenn man so will, angefangen zu arbeiten, vor allem an mir, in gewissen Dingen wie Fleiß, Disziplin und dann meinen Weg da quasi raus erarbeitet. Nachdem ich dann dort den Abschluss erhalten habe, habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann, um endlich eigenes Geld zu verdienen. So, und das ist dahingehend meine schulische Karriere.
Wow, also erstmal vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte.
Kein Thema.
Super, super krass. Und ich bewundere Leute, die aufgrund solcher Umstände dann doch schon im jungen Alter gemerkt haben, hey, ich mache was draus und ich setze mich wirklich hin und arbeite an mir. Und was war so damals so der Knackpunkt oder der Gedanke, der dir dazu geholfen hat, zu sagen, hey, ich gebe mich jetzt nicht geschlagen wegen der Umstände, ich bin jetzt nicht auf dieser Sonderschule und bleibe hier mit meinem Schicksal, sondern ich mache was draus. Was war so für dich dieser Gedanke, dieser eine?
Dieter Lange, der tolle Keynote-Speaker, Berater vom DAX-Konzern, der auch schon bei Gedankentanken aufgetreten ist, hat mal gesagt, Macht sucht nur der, der Ohnmacht spürt. So, wie gesagt, ich stand mit dem Rücken zur Wand und ich habe immer diese ganzen Verwerfungen gesehen in der Familie. Und natürlich ging es immer um Geld und es war nie Geld da. Wir hatten noch nie, seit sich meine Eltern getrennt haben, irgendwie Situationen, wo wir dann im Winter eine funktionierende Heizanlage hatten. So, es war super oft super kalt bei uns in der Wohnung.
Ja.
Wie gesagt, auch essenstechnisch nicht gut ausgestattet. Oder das zieht sich ja dann wie so ein roter Faden durch dein Leben durch. Ne? Du kannst im Sportverein, wenn du Fußballschuhe kriegst, dann nur die billigsten, über die sich jeder lustig macht. Wenn es darum geht, irgendwie eine Skifreizeit zu fahren, dann bist du halt der in eine andere Klasse geht in dieser Zeit, weil halt kein Geld da ist, für irgendwas anderes zu realisieren.
Ja.
Und dementsprechend war ganz klar so, ich werde da raus und ich will da raus und es liegt halt eben in meiner Hand. Ich muss dazu sagen, ich hatte in der Jugend auch das Glück, damals durch ein Buch viel über Glück selbst zu lernen.
Mhm.
da wurde halt sehr schön veranschaulicht, dass es halt immer ja eben wie auf Krisen, wie auf alles einen Unterschied macht, wie meine Sicht der Dinge auf dieses Problem, auf dieses Hindernis jetzt ist. Ob es dann wirklich ein Problem ist oder ob ich es irgendwie anders für mich wahrnehmen kann und daraus vielleicht auch Kraft ziehen kann und was mitnehmen kann. Hm. Und dieses Buch hat mich dann immer sehr geprägt, weil nochmal, wir hatten nichts. Ich kann mich an viel Zeit erinnern in meinem Leben, wo ich nicht mehr Geld hatte, so für einen Döner. Und da war aber trotzdem, mir war aber da schon klar, ich will ja trotzdem gut drauf sein. So, es bringt jetzt nichts, mich den ganzen lieben langen Tag abzufacken und traurig zu sein, dadurch, dass die Situation so ist, wie sie ist, obwohl ich gar nichts dafür kann.
Ja.
Man wird ja quasi in diese Verhältnisse dann reingeboren und ist dann eben da.
Ja, also unglaublich. Also es ist ja auch wirklich so und auch krass, dass du damals dieses Buch gefunden hast. Mhm. Es ist 90% das, was du daraus machst, welche Perspektive du einnimmst, ob du entscheidest letztendlich, ob du jetzt da stehst und heulst und sozusagen sagst, hey, das Leben passiert mir gerade, ob du halt sagst, ich nehme das Leben in die Hand, das ist meine Realität und ich kann daraus was machen. Und auch in schlechten Zeiten das Gute sehen und anfangen zu lachen, anstatt aufgrund der Umstände sich noch den Tag zu versauen, also versauen zu lassen.
Absolut. Ich finde auch wichtig, es klingt ja immer so willkürlich, wenn ich sage, ja, ich habe durch Zufall ein Buch in die Hand bekommen und dieses Gespräch durch Zufall oder irgendwie so. Dabei muss man ja sich immer vor Augen führen, Zufall erreicht nur den vorbereiteten Geist. So, ich kann nur in den Zufall rutschen, wenn ich selber auch diesen Blick dafür habe. So als Beispiel, wenn mir die finanzielle Intelligenz generell im Anlegen von Geld fehlt, vielleicht mit Immobilien, und ich durch eine Straße laufe, fällt mir gar nicht auf, dass es hier vielleicht ein Haus gibt, eine Zwangsversteigerung, was ein super Schnäppchen wäre. Stattdessen gehe ich mit meinem Mindset durch die Straße und sage, alles ist doof, man kann mir uns Geld anlegen, ich finde nichts. Hier bewahrheitet sich ja auch der Spruch, what you focused on expands.
Also ja, ja.
Ich hatte als Jugendlicher, wie gesagt, durch diese Erfahrung immer dieses Mindset schon, ja, das Leben ist zu kurz, wir wissen nicht, wann der Tag kommt, an dem es vorbei ist. Deshalb macht es gar keinen Sinn, die ganze Zeit Trübsal zu blasen, so sei gut drauf. Und dann noch dieses Buch gefunden. Ich hätte ja in dieser Bücherei oder in diesem Buchshop irgendein Buch ziehen können. Stattdessen habe ich mich aber, weil mein Mindset ja so gepolt war, darauf fokussiert und das hat mich dann auch gecatcht.
Ja, ja. Ja, ich sage auch immer, es gibt keine Zufälle. Also du ziehst die Sachen auch an und das kommt darauf an, auf welcher Schwingung du gerade schwingst und was du gerade in deinem Leben anziehst, was du gerade denkst und wie dein Mindset ist, sozusagen.
Ja.
Dinge werden dir in den Schoß fallen. Und auch schön, dass du gesagt hast mit dem Focus. Ja, auch ein banales Beispiel, wenn du zum Beispiel nach einem gewissen Auto suchst, einen roten Opel Corsa zum Beispiel, ja, dann wird dir auf jeden Fall einmal auffallen, dass so viele rote Opel Corsas hier rumfahren, was dir vorher noch gar nicht aufgefallen ist. Genauso wie du das so schön gesagt hast mit dem Investieren. Wenn du dich da darauf fokussierst und dir Gedanken darüber machst, dann wirst du auf einmal so viele Sachen sehen, die dir gar nicht bewusst waren. Ja, super krass.
Ja.
Ja, sehr, sehr cool, dass du dann letztendlich diesen Weg eingeschlagen bist, auch was auf die Beine gestellt hast. Also nach deiner Versicherungskarriere kam ja noch was anderes, weshalb ich dich jetzt auch hier im Podcast habe. Das war das Blue Future Project.
Genau. Und
ja, erzähl mal den Zuhörern, was ist das Blue Future Project?
Im Detail, ganz einfach erklärt, ist das Blue Future Project nichts anderes wie unsere Antwort auf die Probleme in der Welt. Wir haben jetzt ein Startup gegründet, dessen Ziel es ist, in Europa oder generell auf der Welt mit Möglichkeiten, die niemandem wehtun, zum Beispiel das Verwalten von Immobilien oder wie das 4Ocean machen im E-Commerce-Bereich durch Verkaufen von Merchandise oder anderen Dingen, das Einnahmen von Gewinn und die einfach nach Afrika bringen. So, das ist es. Damit es Menschen dort vor Ort besser geht. So. Dahingehend. Und der Hintergrund ist folgender, so wie du ja auch schon angerissen hast. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, habe dann über vier Jahre eigentlich im Angestelltenverhältnis gearbeitet und den ganzen Tag Vertrieb gemacht. Also Versicherungsprodukte verkauft, gutes Geld dabei verdient und immer geglaubt, meine Arbeit, so das, was ich hier mache, das ist richtig. Musste dann aber über im Nachgang quasi herausfinden, dass auch mein Unternehmen dort, wo ich beschäftigt war, genauso wie die komplette Banken- und Versicherungswirtschaft, in Rüstungsfirmen investiert, was für mich ein absolutes No-Go ist. Diese Unternehmen zu unterstützen, die für so viel Leid in dieser Welt verantwortlich sind. Ja. Dann hat das auch nochmal angefangen, dass ich meinen Job hinterfragt habe, meine Werte nochmal ganz klar gesettet habe und gesagt habe, ey, dafür stehe ich, das bin ich, alles andere, da verkaufe ich meinen Arsch für, wenn ich diese Tätigkeit ausübe. Und dann ging auch da nochmal so eine Verkettung von Dingen los, dass ich selber viel mehr nochmal hinterfragt habe, nachgeforscht habe und sich dann eben auch gezeigt hat, wir sind ja von A bis Z zum Großteil an diesem Problem schuld.
Ja.
Von A bis Z hört sich jetzt so überschwänglich an, aber wenn man mal ganz, ganz banal drauf schaut, sich wirklich mit den Hard Facts beschäftigt, sieht man ja ganz klar die Kausalitätskette der Probleme in der Welt und die gehen zu, lass es 90% sein, auf die Kosten der Wohlstand eben, auf den Wohlstand von uns.
So. Ja, klar, klar.
Ob das dann bei so banalen Dingen ist, wie hier, dass unsere Rentner, unsere Leute, die fürs Alter sparen, in Fonds investieren, die dann eben Rüstungsfirmen vertreten, was man auch anders stricken könnte, ob das EU-Subventionen für Billigfleisch nach Afrika ist, ob das Subventionen sind für Fischkutter, die dann vor Somalia die Küste leerfischen. Das sind ganz viele Dinge, die dazu geführt haben, dass es heute so viele Probleme gibt, über die wir uns ja dann auch noch im Nachhinein aufregen. So, was ja der größte Scherz ist, wenn man jetzt an Chemnitz denkt und hier Szenarien, wo Leute die Ärmsten der Ärmsten hetzen, jagen und beschimpfen, obwohl ja, wir daran schuld sind im Endeffekt. Angefangen auch noch viel früher mit der Kolonialisierung der damals mächtigen Länder und Regierungschefs, die mal aufgeteilt haben und unter sich entschieden haben, wie die Welt von morgen aussehen soll, was dann eben auch ja, diese Verwerfung mit sich gebracht hat. Und in diesem ganzen Zusammenhang haben wir einfach gesagt, ja, wir wollen da ein Movement starten quasi auch, ja, was Leuten zeigt, echt, es kann anders laufen. Wir sind in 2018, wir haben so viele Möglichkeiten. Und warum soll man das nicht kombinieren? Warum kann ich nicht Unternehmer sein, der gleichzeitig Gewinne macht, aber nicht, damit ich reich bin, sondern damit es Leuten besser geht? So mit diesem sozialen Gedanken dabei. So, ich erlebe das bei ganz vielen, mit denen wir reden hier in Deutschland, für die ist es so ein Riesenthema, diesen Transfer zu schaffen im Kopf zwischen Hilfsorganisation oder wohltätig sein und Unternehmertum. So, was ist doch kombinieren, von beiden das Beste machen. So, es hat mich so mega gefreut, dass ich jetzt vor kurzem die Tage ein super tolles anderes Startup aus Hessen kennengelernt habe, die dasselbe eigentlich machen wie wir. Wir machen es mit Wasser, die mit Strom, in Afrika auch. So in den ärmsten Ländern der Welt, was dazu führt, dass die Menschen in Afrika Jobs haben, Einkommen haben, Perspektive haben, es denen besser geht, die generell ja weiterkommen im Leben. Und das als ja, Unternehmertum. Die finden genauso so, Menschen, die drin investieren wollen, weil dem ganzen System zugrunde liegt, dass es einfach alle mitnimmt und alle auf eine faire Art und Weise.
Wow, wunderschön. Ja, ich finde auch, das ist so unglaublich bemerkenswert, dass ihr das zusammenführt. Also Unternehmertum, dieses, okay, ich stampf was Eigenes aus dem Boden heraus und lass aber positiven Einfluss hier auf dieser Welt zurück, einen grünen und möchte den Leuten was zurückgeben. Weil wie du schon gesagt hast, ich glaube, in den meisten Köpfen der Menschen ist das irgendwie gar nicht kombinierbar. Also Erfolg, Reichtum mit ja, Umweltschutz oder mit nachhaltigen Gedanken. Und ich finde, es ist so unglaublich wichtig, dass immer mehr Leute sich dessen bewusst werden. Das heißt, ich auch gesagt habe, ey geil, die Jungs von Blue Future Project muss ich unbedingt mal interviewen, weil ich das einfach nur unglaublich schön finde, dass ihr was auf die Beine stellt, um anderen Leuten zu helfen, um anderen Leuten, vor allem in Ländern, wo diese Hilfe benötigt wird, ja, die Möglichkeit zu geben, was Eigenes aufzubauen, die Möglichkeit zu geben, sauberes Trinkwasser zu haben, was komplett nicht selbstverständlich ist, wie man gerade merkt. Ja, weil wir laufen, glaube ich, auch jeden Tag durch,
absolut nicht, ne?
Ja, durch die Gegend rum oder sind bei uns und beschweren uns über so, so viele Dinge, obwohl uns gar nicht bewusst wird, wie gut wir es haben. Wie gut jeder von uns hat. Also bei vielen fehlt halt diese Dankbarkeit. Das sage ich auch in so gut wie allen meinen Podcast-Folgen. Sei dankbar für das, was du hast. Das ist auch meine Morgenroutine, sich bewusst zu machen, was man wirklich hat. Und so sauberes Trinkwasser ja, ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und deswegen feiere ich euch so sehr, dass ihr halt sagt, okay, wir arbeiten da zusammen, um den Leuten in Afrika, in den ja, schwierigen Gebieten die Möglichkeit zu geben, sauberes Trinkwasser zu haben und auch noch Projekte zu unterstützen und auch, ja, wie soll ich sagen, Existenzen aufzubauen.
Mhm. Vielen Dank. Das sind super schöne, super liebe Worte. Auch diesen unternehmerischen Hintergrund kann man noch gut sagen. Ich habe jetzt den Satz nochmal von eben, von am Anfang, gehabt zu haben, befreit vom Haben. Mhm. So. Für mich sagt das, oder bei mir war das ganz klar dann die Situation, ich habe ja gutes Geld verdient. Ich habe ja bei der Versicherung, wie die meisten wissen, kann man im Ausland gutes Geld verdienen, je nachdem, wie man sich da dran stellt. Wenn man ein bisschen tageslichttauglich ist und zwei Sätze gerade aussprechen kann, sollte das kein Problem sein. Und das hat mich aber nicht erfüllt. So, da sind wir ganz schnell nochmal bei dem Thema, so was ja dein Podcast sich als Thema aufgegriffen hat, glücklich sein, ja, den Moment auszukosten, all diese Dinge im Hier und Jetzt verweilen können. Allein Geld ist es eben nicht. So, und mit dem mehr Geld steigen die mehr Ausgaben, aber wozu alles? So, da mal auf die Bremse zu treten, ist da auch ein riesen Step in der Entwicklung, dann überhaupt das mal so für sich reflektieren zu können, finde ich. Mhm. Auf das Wasser, auf die Wasserthematik, die du gerade angesprochen hast. Es sind jetzt aktuell 319 Millionen Menschen, nur in Afrika, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, keine sanitären Anlagen. So, ach, die können nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen und sagen, komm, ich wasche mir mal das Gesicht oder trinke jetzt was. Also, das geht einfach nicht, die haben es nicht. So, und das ist viermal so viel, wie wir hier in Deutschland Einwohner haben. Viermal so viel. So. Und selbst die Wasser haben, trinken manchmal dreckiges oder giftiges Wasser. So, weshalb 1000 Kinder täglich sterben. Das sind ja keine Zahlen, die wir uns irgendwie ausdenken oder sagen, boah, das hört sich gut an, sondern das sind offizielle Zahlen. Genauso offiziell ist die Zahl von der UN zu sagen, nicht zu sagen, also das ist im Juni dieses Jahres 637 Menschen gab, die geflüchtet sind aus Afrika, im Mittelmeer ertrunken sind auf dieser Flucht. So. Und sich dann auch anzuschauen, wie jetzt in den neuesten, also hier in den letzten Tagen mit all dem umgegangen wird, ist einfach nur absurd, lächerlich und ekelhaft. So. Mhm. Gerade unter dem Aspekt, dass es ganz egal ist, woher wir kommen. So, wir sind Familie und Spezies Mensch. So, ob ich dort, hier, egal wo geboren bin, das macht gar keine. Amen, genau das. So. Für mich geht es einfach nicht mehr. Ich kann mich da nicht blind machen und sagen, so, dass jetzt die libysche Armee vor der Küste Schlauchboote mit Flüchtlingen abschießt, also so mit den Waffen die Dinger einfach versenkt und die Leute ertrinken lässt. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich kann nicht sagen, so, ach, in ein paar Jahren, so, ja, wir wussten davon, so, aber es war uns egal, so nach dem Motto. So nur richtig. Weil das jetzt eben, ja. So, nur weil das jetzt für die EU so der entspannte Ausweg ist, da die ganzen Dinge über die afrikanischen Grenzen dicht zu machen, dass die Menschen halt einfach dann ja da in der Sahara oder im Meer verrecken. So. Weil, sorry, dass ich manchmal da so direkt werde, aber so ist leider die Situation im Moment. Da wollen wir einfach ein Movement setzen, ne? Das afrikanische andere Startup hier. Africa Green Tech heißen die, super geiles Programm, die machen es ja auch schon. Und es funktioniert so geil. Wenn du den Menschen, wenn du investierst, statt sie abhängig zu machen, an dem banalen Beispiel, gibt einem Mann einen Fisch, klar, der hat an dem Tag was zu essen, ist gut, aber am nächsten Tag braucht er nochmal einen Fisch. Das bringt ihn doch gleich bei, wie man fischt, und er kann sich jeden Tag mit seiner Family komplett selber versorgen. Mhm. So. Und nichts anderes wird hier gebaut. Man nimmt die Menschen mit ins Boot, sagt, man investiert hier, ihr seid selber für gewisse Dinge verantwortlich, habt doch ein Selbstwertgefühl in eurer Arbeit, tut was, wo ihr hinterstehen könnt, und dann läuft's. So umgekehrt, wenn wir sagen, wir nehmen den Menschen die Lebensgrundlage, weil zum Beispiel europäische Schuhkonzerne sagen, für alle zwei Paar gekaufte Schuhe spenden wir ein paar Schuhe nach Afrika. Dass die dann bedenken, dass die mit dieser Action einem Afrikaner oder auch mehreren, vielleicht im ganzen Industriezweig, die Einkommensquelle rauben und die Menschen in die Armut schicken und damit vielleicht in die Piraterie oder zu sonst in irgendeine beschissene Situation. Das bedenkt man dann halt nicht, so diese Langzeitentwicklung. Wenn man da eben diesen Turn schafft, läuft es, ich will nicht sagen, wie von allein, aber es ist einfach ein ganz anderes Thema.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch schön, wie du das gesagt hast mit dem Fischerbeispiel. Es gibt ja auch dieses Sagen, nimm einem reichen Mann sein Geld und er wird sich das wieder aufbauen können, weil er das ganze Wissen dazu hat. Aber nimm einem Mann sein Wissen und er wird arm bleiben. Und das ist genau das. Also ich finde auch, das ist genau dieses Problem, was wir heutzutage haben, dass wir nicht an die Wurzel des Problems gehen und das lösen, sondern immer nur dann, wenn es soweit ist, versuchen dann die Ausmaßen zu dämpfen, indem wir halt genau dieses Ergebnis dann versuchen, irgendwie zu verschönern oder irgendwas dagegen zu tun, aber anstatt an die Wurzel zu gehen und da zu helfen. Ja, also das finde ich, ist einer der größten Probleme. Und da finde ich wiederum wunderschön, dass es Menschen wie dich gibt, die sich sagen, hey, das alles geht gerade hier ab und ich möchte nicht einfach nur zuschauen und dann irgendwann sagen, ja, ich wusste davon, aber ich habe nichts dagegen gemacht, sondern dass du wirklich sagst, hey, das ist meine Realität, in meiner Realität hat das keinen Platz, dass ich dann irgendwann da sitze und sage, ja, ich wusste davon Bescheid, aber ich habe nichts gemacht, sondern dass du das wirklich in die Hand genommen hast. Finde ich also mega gut.
Und sei der Wandel, den du für die Welt siehst.
Oh ja, so sieht's aus. Ja, wunderschöner Satz. Und eine Frage, und zwar, wie sieht dieser Prozess bei euch aus, diese Hilfe von Schritt 1 bis letztendlich Schritt 10, sage ich mal? Wie helft ihr da den Leuten?
Also der größte Knackpunkt ist ja auch immer in den Gesprächen mit Investoren oder anderen Leuten, mit Fans, zu erklären, dass halt in der Vergangenheit viel schiefgelaufen ist. So, wir haben eine Situation, dass in Afrika die Armut von 10% auf 75% in den letzten 40 Jahren gestiegen ist. Und das, obwohl dieser Kontinent jedes Jahr 100 Milliarden an US-Dollar bekommt. So, also war klar, Geld kann nicht das Problem sein, sondern wie man damit umgeht und die Probleme, wie du ja auch sagst, behandelt. Und da gibt es dann ganz viele tolle Experten. Das ist zum Beispiel eine Frau, Dambisa Moyo, die selber in Afrika geboren ist und dann in Harvard und Oxford studiert hat und dann bei Goldman Sachs sogar gearbeitet hat. Also die Frau kenne ich von Wirtschaften aus. Die sagt, hat ein Buch geschrieben, Dead Aid. Wir müssen die Hilfsspenden, diese ganzen Angelegenheiten, ja, wo wir Leute mit abhängig machen, das muss eigentlich sofort beendet werden. So, und stattdessen müssen wir anfangen zu investieren. Den Leuten nochmal Perspektive, Chancen geben. So, die ganze junge afrikanische Bevölkerung ist ja auch, die wollen das ja auch. So, die wollen auch gar nicht fliehen. So, wenn die in der Heimat bei Familie und in ihrem Land bleiben können, ohne sich noch auf die Gefahren da auf den Weg zu machen, werden die ja alle tierisch froh. So, und Aiken war dann ein großes Role Model für uns mit seiner Initiative Aiken Lightning Africa. Der Musikstar ist im Senegal geboren und hat selber dann auch noch eine Strominitiative geschaltet, wo die Leute sich um alles kümmern. Also die Leute müssen selber die Wartung dieses Stromnetzes in die Hand nehmen, gucken, dass das alles funktioniert, dass es läuft, die Anlage, dass neue Kunden erschlossen werden. Einfach, ja, dieses Netz immer größer wird und besser wird. So, haben dadurch nochmal ein Einkommen, eine Perspektive und können sich selber verwirklichen, ihrer Family Medikamente nach und kaufen, wie auch immer. Und das hat sich halt als sehr sinnvoll erwiesen. Wir arbeiten noch mit einer anderen saarländischen Initiative zusammen, das Afrika-Projekt Dr. Charles e.V. Ist genauso als deutscher Spendenverein an die Sache herangegangen und hat unfassbar tolle Ergebnisse damit erzielt. Also nochmal, es hat sich einfach bewährt. So. Und wir gehen jetzt einfach hin und sagen, wir nehmen hier Gelder entgegen, spätestens mit unserer Crowdfund-Kampagne oder wenn ein Investor uns Geld gibt, gehen wir hin, verwalten diese Gelder konservativ und ganz entspannt und aus diesen Gewinnen realisieren wir dann zum Beispiel diese Wasserstände. Diese Wasserstände haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern wir arbeiten da mit einer afrikanischen Initiative zusammen, mit unserem Partner Dr. Askwa Hilonga. Er ist selber auch in Tansania geboren und dort aufgewachsen, hat Freunde von sich wegsterben sehen, weil die eben dreckiges Wasser trinken mussten, ist dann daraufhin ins Ausland gegangen, hat dort studiert, teilweise auch in Südkorea und kam dann zurück als Ingenieur der Nanotechnologie und hat eben einen Wasserfilter erfunden, der ohne Strom, ohne Kraftaufwand Wasser filtern kann, sodass die Menschen dort nochmal gefahrlos Wasser trinken können. Und was er macht, er bringt die Menschen, er schenkt ihnen das auch nicht, sondern er, oder das ist generell die Movement der afrikanischen Bevölkerung, die wollen oder sagen, gib uns einen Mikrokredit, in unserem Fall auf so einen Wasserstand wären das 780 Euro, und dann wird der in Form von 6 bis 12 Monaten, je nachdem, zurückgezahlt, ganz entspannt, über diese Arbeit, die dann dieser Mensch, der diesen Wasserstand hat und leitet, ja, führt. Das ist dann einmal eben der Verkauf von sauberem Trinkwasser und im Detail natürlich noch die Beschaffung, das Filtern in dieser Infrastruktur. Tibor und ich, mein Mitgründer, wir fliegen jetzt am Montag, dem 8. Oktober, fliegen wir nach Tansania, um uns dort auch mit unserem Partner dann zu treffen vor Ort, Dr. Aspe Longa, die Leute kennenzulernen, die Infrastruktur kennenzulernen, vielleicht auch selber mit Hand anzulegen. Und das ist im Detail das, wie unsere Hilfe aussieht. Und dementsprechend, so wie das jetzt schon läuft, ohne große Investoren, hat Dr. Ilonga es geschafft, schon 25.000 Menschen täglich damit zu versorgen.
So. Wow.
Und wir sind jetzt nochmal der Turbo. Wir sagen, alles klar, es funktioniert ja. Es funktioniert an allen Stellen, wo wir hinschauen. So, jetzt wollen wir da nochmal größer reingehen. Wir machen hier ganz entspannt, wie gesagt, zum Beispiel durch die Vermietung von Wohnraum, was in Deutschland ein Riesenthema ist. Es gibt allein in Deutschland 2 Millionen Wohnungen zu wenig für den Normalverdiener. So nenne ich es jetzt mal. Wenn wir allein die dort ansetzen, könnten wir so viel Geld sauber verdienen. Und da reden wir nicht von noch Solarstrom und wie man das alles toll kombinieren kann. Mhm. Was wir dann einfach als Überschüsse ja nach Afrika bringen können. Dafür, dass wir mal anfangen, die Dinge richtig anzugehen und den Menschen wirklich zu helfen. So. Ich will nicht sagen, dass alle anderen es vorher eben nicht versucht haben oder dann nicht gewisse Dinge durchdacht haben und sich Mühe gegeben haben, ganz im Gegenteil. Aber ich kann ja jetzt nur die Situation beurteilen. So, jetzt hier in 2018, es ist eine Tragödie, dass im Mittelmeer so viele Menschen ertrinken müssen, dort, wo auf der anderen Seite das reiche Europa auch gern Urlaub machen geht. Ne? In Mallorca, in Ibiza, in Griechenland, in der Türkei. Das ist auch alles Mittelmeer, wo die Deutschen gern ihr Urlaub verbringen, baden gehen und auf der anderen Seite vom Mittelmeer die Leute ertrinken. So, ist derselbe Bereich. Da dann zu sagen, gehen wir jetzt groß rein, hat, als wir das dann erkannt haben, uns keine Ruhe mehr.
Wow, also mega, mega geiler Ansatz und mega, wie ihr das da macht, dass ihr da hingeht und sagt, hey, ihr habt die Möglichkeit, euch selbst was aufzubauen, euch ein Einkommen zu generieren und da auch noch letztendlich den Leuten Werkzeug an die Hand zu geben, um letztendlich nicht für sich, sondern auch für andere Menschen einen positiven, etwas Positives zurückzulassen. Und
ja, eben
auch, das ist genau so, wie man letztendlich solche Probleme löst, indem man an die Wurzel geht, den Menschen was in die Hand gibt und denen dann zeigt, wie man daraus was machen kann. Deswegen unglaublich cooles Projekt, mein Lieber. Ja, wie sieht eure Vision aus?
Ja.
Wie geht es denn weiter mit dem Projekt? Wo wollt ihr denn irgendwann mal hin?
Auch eine gute Frage oder ein guter Ansatz, denn Tibor und ich sind sehr visionärisch dahingehend auch. Also wir lieben das, gerne dann nochmal zu zweit dazu philosophieren und sagen, was wir noch angehen können, wo wir ansetzen können. Mhm. Aktuell ist es so, nachdem wir im November zurückkommen aus Afrika, werden wir alles daran setzen, unsere Crowdfund-Kampagne vorzubereiten, dass das Ganze halt dann wirklich starten kann mit einem Seed Capital, wenn wir das eingenommen haben. Darüber hinaus haben wir eben sehr ambitionierte Ziele. Also wir wollen, dass Blue Future auch wirklich eine Brand wird und wenn es dann dabei, oder wenn wir dann darüber reden, der Tibor nicht, dann geht es da auch oft um so Dinge wie, dass wir an jedes Haus als Beispiel so ein Logo von uns ballern können, dass die Leute sehen, die dort wohnen, alles klar. Mit meiner Miete helfe ich sogar, dass es irgendwo anders dann den Menschen wirklich besser geht. Ich kann, wenn ich Bock habe, 20, 30, 40 Euro einfach mal auch freiwillig mehr zahlen. So.
Ja.
Dass wir da einfach ein Movement aufbauen, um die Menschen zu sensibilisieren und mitzunehmen, auch mal weiterzudenken als nur von 12 bis Mittag. So. Darüber hinaus, ne, so ehrlich sind wir auch zu uns und unserer Initiative, wir fangen jetzt in Tansania an, haben in Simbabwe auch noch sehr gute Infrastruktur und Kontakte durch das Afrika-Projekt Charles e.V. Aber Afrika ist ein sehr, sehr großer Kontinent. Wir sind ja keine Tagträumer, als dass wir sagen, so, das kriegen wir alles mit dem Filter gewuppt. So einfach ist es dann auch nicht. Wenn wir über Gegenden in der Sahara oder Nordafrika reden, wo es sehr heiß ist, dann denken Tibor und ich auch jetzt schon darüber nach, mittel- bis langfristig dort solarbetriebene Meerwasserentsalzungsanlagen zu bauen, so wie sie jetzt auch schon in Sydney oder in Katar, also im Nahen Osten, gebaut werden, weil dort, wo es sehr heiß ist, die Menschen auch Probleme haben, ihre Bevölkerung mit sauberem Wasser zu versorgen. Dass man eben da von der Küste entlang ins Landesinnere einfach sich um die Wasserversorgung kümmert. Ich sehe das immer sehr pragmatisch, da wohnen Wille, da auch im Weg. Irgendwie wird es schon immer gehen. Und das Schöne ist ja, wir sind auf nichts angewiesen. Wir nehmen einmal Geld ein und können von da an nachhaltig, selbstständig, unabhängig agieren und immer mehr Unternehmen aufbauen, immer mehr Wirtschaftszweige erschließen, im Positiven, im ethisch Korrekten, so wie es eine Ethikbank auch machen würde. Wir wollen da auch sehr transparent sein auf Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, all diese Kanäle bedienen, damit die Leute auch genau sehen, alles klar, das ist eine Brand, ein Unternehmen, mit dem kann ich mich identifizieren. Und dann halt in der letzten Instanz, das ist unser Nordstern, unser Warum, warum wir da überhaupt angetreten sind, in letzter Instanz Menschen zu helfen, da irgendwie, denen alles noch ein bisschen angenehmer zu machen. Wir haben ja so, ich muss ja dir nicht nochmal sagen, so, wir haben so viele Möglichkeiten in 2018 und ich kotze innerlich, verzeih mir dieses Wort, wenn wir dann Bundestagsdebatten sehen, wo sich Leute eine Stunde anbrüllen und beleidigen, was alles nicht geht, so, ja, ich hab's jetzt schon 100 Mal gehört, so, komm mir doch mal damit, was alles geht. Lass uns doch mal diesen Ansatz verfolgen. Und auch da, so, ne, the broken window effect, das müsste mal einer konsequent durchziehen oder auch wir hier, als Privatperson, so, wir viel mehr in unseren Freundeskreisen, in unserem privaten Umfeld, wenn wir solche Denkmuster auch mal anstoßen, dann kann was ganz Tolles beginnen, weil wir da eben auch nochmal das sehen, dass nur wenn drüber gesprochen wird, wenn der Frame auf irgendwas gelegt wird, dann geht es auch nach vorne.
Auf jeden Fall, wow. Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. Und ich finde auch, dass sich mehr Menschen genau mit sowas beschäftigen sollen. Deswegen ist ja auch dieser Podcast entstanden, deswegen ist auch dieses Interview entstanden, weil ich mir denke, es liegt erstmal in der Hand, dass du erst erkennst, wer du bist, was du gut kannst und den Fokus davon wegnimmst, dich zu vergleichen zu müssen, oder alles im draußen zu suchen. Und dann kannst du anfangen, wirklich mit deiner Energie, mit deiner Kraft, mit dem, was du weißt, mit dem, was du kannst, einen positiven Einfluss hinterlassen hier für dich, für dein Umfeld. Und da gehört auch wirklich sowas dazu, darüber zu sprechen, nicht darauf zu fokussieren, was nicht läuft, was negativ ist, was immer und immer wieder diskutiert wird über, keine Ahnung, über politische Dinge oder über den letzten Gossip der, keine Ahnung, drei Wochen.
Fußball, auch ein großes Thema.
Ja, sondern dass es darum geht, wirklich mal Ideen anzustoßen für die Zukunft, für die eigene, aber auch für die Zukunft der kommenden Generation. Und finde ich super schön, dass du das sagst. Und ich glaube, du hast auch was Schönes, was sehr ähnlich ist wie der High-Life-Podcast, und zwar deinen eigenen Podcast, wo du auch solche Themen ansprichst.
Genau. Wie heißt dein Podcast? Wie du schon angerissen hast, The Social Entrepreneur Podcast. Ich wollte eben auch meine Learnings, unsere Ups and Downs aus unserer Startup-Phase jetzt gerade am Anfang, wollte ich Leuten, jungen Leuten unter anderem auch mitgeben, weil ich sowas nicht für uns hier finden konnte. Ich habe natürlich auch gesucht, wo gibt es irgendjemand, der so ein Format abbildet, und weil es das nicht gab, habe ich mir gedacht, dann mache ich doch selber eins, um anderen Menschen Mut zu machen, die mitzunehmen auf dieser Reise. So, weil all das, was den Leuten da draußen Angst macht, das sag ich dir ganz ehrlich, Min, das macht mir auch teilweise Angst. So. Aber dann trete ich mal einen Schritt zurück, beobachte mich selber, überlege, soll es mir Angst machen? Wie geht's mir damit? Ist es gut? Ist es vielleicht ein Warnsignal? Und dann reflektiere ich das rational und dann gehe ich halt nochmal weiter nach vorne. So, ich habe zum Beispiel in einer Podcast-Folge von mir darüber gesprochen, dass ich, als ich meinem Chef gesagt habe bei der Versicherung, dass ich kündige, dass er komplett abgedreht. So, der hat mich beleidigt, er wurde ausfallend, provozierend auch, als er gemerkt hat, dass wirklich hier eine Entscheidung, die endgültig ist, und es ging unter die Gürtellinie. Da sind dann so Sachen gefallen wie, naja, Dillebeuer, wie ist denn das überhaupt? Kannst du mit deiner Idee doch Geld verdienen? So, du bist ja doch jetzt gerade mit deiner Freundin zusammengezogen, du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn man kein Geld heimbringt, dann sind die Ladies alle weg. Eben, so richtig auf die schmierige Art, so durch und durch. Er weiß ganz genau, mein ehemaliger Chef, dass ich ein sehr zerrüttetes, einen sehr zerrütteten Familien-Background habe, und sagt dann so Sachen zu mir wie, ja, ich wünschte, sie hätte jetzt einen Vater gehabt, weil dann könnte er ihnen jetzt sagen, was richtig und was falsch ist. Weil ich ihm sage, dass ich keinen Bock habe, mehr diesen Lobbybums mitzumachen. Wow. Das ist die Herangehensweise. Wow. Und dann natürlich als junger Dude, der da einem 40-jährigen Typ gegenüber sitzt, der dick Geld verdient hat mit ein paar Rolex zu Hause, natürlich fühlt man da auch mal Angst. So. Mhm. Aber dann ist es wichtig, halt auch mal ernsthaft mit dem Thema sich auseinanderzusetzen und sich selbst zu schauen, ja, soll das mir jetzt Angst machen oder ist es einfach gerade hier Gesellschaft und Druck und so Dinger, die man sich eben selber in den Kopf setzt, irgendwelche Glaubenssätze. Da dachte ich, das möchte ich eben nicht für mich. Und ich möchte da Leuten nach in meinem Podcast eine Stütze geben. Einfach zeigen, so, es geht auch anders. Und all diese Dinge, diese Glaubenssätze, die sind temporär. Das ist nichts, was schon immer so war. Es ist kein Naturgesetz.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist halt so eine Sache. Viele Menschen haben schon bestimmte Glaubenssätze aufgebaut in den letzten Lebensjahren, die sie haben, oder keine Ahnung, schon ihr ganzes Leben lang, und denken, das ist dann halt so. Aber das ist genau nur dieser Rahmen, in den du reinschaust, nur dieses Fenster, das du gerade aufmachst. Und du kannst so viele weitere Fenster aufmachen und dadurch schauen und sehen, dass auf der anderen Seite des Gebäudes die Sonne scheint und alles schön ist, während du auf der anderen Seite Regen hast und grauer Himmel. Ja, und super krass, dass du dann trotzdem, trotz allem, was da passiert ist, dann durch deine Angst gegangen bist, aus deiner Komfortzone rausgegangen bist und dieses Projekt gestartet hast. Mega, Hammer.
Dankeschön.
Ja. Wie kann ich euch als Zuhörer oder wie kann ich euch denn am besten unterstützen bei dem Projekt Blue Future und irgendwie auch einen positiven Einfluss da mitgeben?
Also grundsätzlich haben wir jetzt vor Afrika schon mal unsere Homepage alles live geschossen. Da gibt es auch einen Online-Shop, wo man sich ein bisschen Merchandise bestellen kann, beziehungsweise theoretisch spenden kann über PayPal und meine Kreditkarte. Mhm. Aber also diese ganzen Gelder, die wir da einnehmen, die kommen auch der Gründung unseres Startups zugute, ganz klar. Mhm. Zum Beispiel jetzt für die Afrika-Reise oder all das, ne, Marketing, was da noch mit hinrum, dieser Rattenschwanz, der so mit, das Ganze mit sich zieht, mal ein Anwaltstermin, der auch gegebenenfalls bezahlt werden muss. All diese Dinge werden darüber abgebildet. Aber das Größte, das Powervollste, was jetzt jemand machen kann, ist einfach bei Facebook oder Instagram online gehen und uns liken bzw. die Seite teilen, dass wir da ja eben auch ein Movement bekommen, Reichweite aufbauen. Vor allem auch eben später, wenn es darum geht, eine Crowdfund-Kampagne zu starten. Aber wir wollen den Leuten dann wirklich zeigen, so, ey, hier geht was. Wir können was bewegen. Wir haben die ganzen Tools, wir erfinden ja nichts Neues. Ich war vor kurzem, vor einer Woche, in einem Startup, die tüfteln darum mit künstlicher Intelligenz und ganz vielen Dingen. Und die sind einfach so Problem, weil die halt da entwickeln müssen und abliefern müssen. Wo ich mir denke, boah, ey, Gott sei Dank, dass wir diesen Quatsch nicht haben. So, wir bringen ja einfach nur tolle Dinge, die funktionieren, fügen die zusammen. Und sagen, alles klar, jetzt helf mal da. Ja, und in diesem Zusammenhang ist das auf jeden Fall die größte Liebe, die der Zuhörer uns zurückgeben kann. Wir sind erreichbar mit unserer Internetseite bluefutureproject.com, genauso wie bei Instagram, Facebook, YouTube. Also da, ja, ein Follow, ein Like, ein Abo, all diese Dinge bringen uns natürlich nach vorne.
Hammer, Hammer. Also lieber Zuhörer, es ist wirklich nur ein Like, ein Follow, einmal teilen, um wirklich einen großen, positiven Einfluss zu hinterlassen. Und ihr liked sowieso im Minutentakt, Sekundentakt unzählige Bilder. Also macht doch mal was Gutes damit. Ihr habt wirklich die Kraft oder die, wie soll ich sagen, den Einfluss bei euch, was Positives zu bewirken. Und das ist wirklich nur ein Klick. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Wir kommen jetzt schon mal zum Ende dieser Podcast-Folge. Unglaublich schön, was du geteilt hast. Und ich habe jetzt zum Schluss noch drei Fragen an dich.
Ja, gerne.
Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, welche Superkraft würdest du dir wünschen?
spannende Frage. Ich glaube, ich wäre besonders stark. Besonders stark, vor allem, um eben die Dinge für das Gute nutzen zu können. So. Mich vielleicht auch mal über jemanden hinwegsetzen zu können, der da tief in sich drin andere Ziele verfolgt.
Meinst du stark im Sinne von Hulk?
Ja, genau.
Dillenburger Hulk.
aber wenn wir beim Hulk bleiben, dann in dieser rosanen Variante, so ganz lieb, aber eben, aber halt stark, dass du dich auch beschützend vielleicht vorstellen kannst.
Das geil, großer Hulk, alles klar. Zweite Frage. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich mitgeben?
Genau das, was wir eben schon angerissen haben hier. Sei immer mutig. So, es ist völlig logisch, Angst zu haben. So, das liegt in unserer Natur und gehört zum Leben dazu. Hat uns auch oft in Anführungszeichen den Arsch gerettet, / Säbelzahntiger. Aber jetzt in unserer heutigen Zeit ist Angst ein absoluter Killer, weil es ja dein Flow, dein Vibe killt und dich lähmt, wenn du wirklich unter Angst stehst. So, das hat jeder, der wirklich mal Angst gefühlt hat, der kennt das und das beschränkt uns so oft im Alltag. Deshalb, das ist, glaube ich, so das Größte, mutig zu sein, vor allem, wenn du ehrliche, klare Werte hast, die niemanden links und rechts schaden.
Mhm. Wow. Superschön. Und die letzte Frage. Hast du noch eine Message an die Highlife-Podcast-Zuhörer, die du gerne loswerden möchtest?
Sehr gerne. Ich mache mir grundsätzlich meine Gedanken über die Vorkommnisse in der Welt und was wir eben auch schon angesprochen haben, was da jetzt derzeit passiert in Chemnitz, macht mich sehr betroffen oder generell traurig auch, diese Entwicklung, die wir da sehen, wie wir erleben immer wieder gewisse Spaltungen, alt gegen jung, Muslim gegen Christ, Deutsch gegen Franzose, ganz egal. So, es ist aber immer Käse, wenn diese Linie fällt. Es kann Lehrer gegen Schüler sein, da passiert ein Amoklauf. So, wir müssen uns darauf besinnen, immer wieder, auch wenn ich gar nicht dem anderen seine Meinung vertrete, dass er ein Mensch ist, dass er geliebt werden sollte, dass er ein Recht hat auf seine Meinung und dass man auch nicht immer einer Meinung sein muss.
Ja, so. Perspektive.
Klar, wenn es wenn es wissenschaftliche Fakten gibt für den Klimawandel, dann kann ich mich da hinstellen und sagen, ich glaube, dass das alles erfunden ist. Dann mache ich mich zur Witzfigur. Aber in dem Moment, wo jemand gewisse Dinge so und so sieht, dann kann ich nicht sagen, ich stelle mich jetzt aber über dich und übe da Gewalt aus, egal in welcher Form. Und dass wir uns da auch nicht von irgendwelchen Quick News auf Social Media oder von teilweise auch ätzenden News, Bild-Zeitung, dass wir uns da nicht manipulieren lassen und uns gegeneinander aufbringen lassen, weil das hat noch nie irgendjemandem was gebracht. Wenn wir uns anschauen, wie in Deutschland die letzten 100 Jahre abliefen, kann man klar sagen, so, was dem Land mehr gebracht hat, war es Nationalsozialismus oder Einwanderung. Und Migration hat in den letzten 100 Jahren die letzten zwei deutschen Wirtschaftswunder hervorgebracht. Das waren Gastarbeiter und Migranten, die teilweise auch jetzt noch hier sind und hier leben. So, also wir dürfen uns da nicht so blind machen, und weil uns vielleicht andere Dinge quälen, andere Unzufriedenheit uns ja in so Mätzchen reintreiben lassen. Das ist vielleicht so mein Abschlussplädoyer.
Also Leute, spread love, Perspektiven respektieren und fangt an, euch mit den wichtigen Sachen zu beschäftigen und euch nicht manipulieren zu lassen. Vielen Dank, mein Lieber. Ich werde auch die ganzen Infos zur Webseite, zur Instagram und so alles nochmal in die Shownotes packen. Auf jeden Fall war es wirklich unglaublich cool, mit dir zu sprechen, unglaublich cool zu erfahren, wie das alles begonnen hat, was für eine Vision ihr habt, warum ihr das gemacht habt. Und ich bedanke mich wirklich sehr, dich als Gast hier bei meinem Podcast da haben zu dürfen. Und ja, vielen, vielen Dank, mein Lieber.
Hat mich auch super, super mega gefreut, Min, dass das so geklappt hat. In diesem Sinn, macht's gut. Danke fürs Zuhören.
Pinker Hulk, wir sehen uns.
Ciao.